Ich hoffe, ihr seid alle wieder munter und auch aufmerksam dabei, wenn wir jetzt diese weitere Stunde haben wollen. Ja, ich habe so denken müssen, es ist eigentlich ein bisschen schade, es tut mir immer auch ein bisschen leid, wenn ich da Zeit nehmen muss, um aufzuklären über Verführungstendenzen, über Verfälschungen von Gottes Wort. Eigentlich geht es uns ja darum, dass wir uns an dem echten Wort Gottes erfreuen und auferbauen sollen. Nur leider leben wir eben in einer Zeit, in der wir nicht völlig unbeeinflusst und geschützt und abgeschirmt von allen negativen Dingen uns unseres Glaubens freuen können. Ja, das wäre schön auf eine Weise, ja, wenn wir so in ein göttliches Treibhaus hineingestellt worden wären, wo keine Stürme, kein Regen, keine Schädlinge an uns herankommen können. Aber, das müssen wir auch sehen, Gott hat es anders geplant. Gott hat es so vorgesehen, dass wir als Gläubige mitten in die Kämpfe, auch die Verführungen und Schäden dieser letzten Zeit hineingestellt sind. Wir können nicht uns dem einfach auf eine fromme Insel retten. Und das habt ihr wahrscheinlich auch schon festgestellt, auch die biblische Absonderung, die ja bibeltreue Gemeinden praktizieren und praktizieren müssen von verweltlichtem Christentum, von Ökumene, auch das schützt uns nicht vollkommen, dass diese Einflüsse über allerlei Kanäle auch zu uns dringen. Und deshalb müssen wir uns auseinandersetzen. Deshalb müssen wir wirklich auch lernen, das Echte vom Falschen zu unterscheiden. Nicht, dass wir uns krankhaft immer nur mit dem Falschen beschäftigen. Das ist auch nicht mein Ziel. Das ist für mich nur ein notwendiges Übel. Ich beschäftige mich viel lieber mit den Wundern und Schönheiten in Gottes Wort. Und ich hoffe, dass wir da morgen auch noch einiges hören werden. Aber was wir heute brauchen, ist geistliche Wachsamkeit und Unterscheidungsvermögen. Auch in der Bibelfrage. Sonst werden wir subtil, allmählich, langsam verführt. Der Teufel kommt nicht gleich mit irgendetwas völlig krass Entstelltem und Verfälschtem an. Er ist ja ein Meister, er ist ja ein listiger Verführer. Ja? Er wird es also immer so machen, dass nur eine kleine Portion Falsches mit dabei ist. Das ist auch bei den Charismatikern so. Bei manchen Büchern und Predigten von Charismatikern kann man sagen, 80% ist richtig. Nur 20% ist falsch. Nur. Das ist nicht nur. Ja? Sondern die 80% scheinbar Richtiges benutzt der Feind als Köder, damit die Gläubigen nicht erkennen, wo etwas Falsches hineingeschmuggelt wird. Ja? Ein gefälschter Geldschein, bei dem man die Fälschung sofort sieht, dann ist ja nichts wert. Ja? Den kriegt ja niemand an den Mann. Ja? Der Geldschein muss so gefälscht sein, dass es fast keiner merkt. Und genauso ist es eben oft auch mit diesen Endzeitverführungen. Wir müssen wachsam sein, wir müssen auch ein Stück informiert sein, damit wir erkennen, wo laufen die Schienen der Irreführung, wo wird das Falsche in die Gemeinde hineingeschmuggelt. Aber das Ziel muss sein, dass wir uns in Frieden an dem echten und wahren Wort Gottes erfreuen und erbauen können. Das ist das Ziel. Ja? In diesem Sinn werde ich also heute noch einmal zusammenfassend ein Thema bringen, das auch ein Stück Aufklärung und Abwehr beinhaltet, nämlich die Bibel als Gottes vollkommenes Offenbarungswort und die endzeitlichen Angriffe gegen sie. Und das, was wir als erstes uns dabei noch einmal vor Augen führen wollen, ist die göttliche Autorität und Vollkommenheit der Bibel als Offenbarung Gottes. Dieser Begriff Offenbarung spielt eine ganz wichtige Rolle auch in der biblischen Lehre, in der Lehre von der Bibel. Was bedeutet Offenbarung? Da steht das griechische Wort Apokalypsis. Das kennen vielleicht manche, so heißt auf Griechisch auch das letzte Buch der Bibel, die Apokalypse. Die Apokalypsis des Johannes. Und Apokalypsis ist ein ganz interessantes Wort. Das bedeutet, dass ein Schleier, eine Hülle von etwas weggenommen wird. Also so ein Bild zum Beispiel, wenn ein neues Denkmal eingeweiht wird, ja, dann wird es ja erstmal verhüllt, dass die Leute gar nicht sehen können, was da sich drunter verbirgt. Und dann am Tag der Einweihung wird die Hülle weggenommen und jeder sieht, was da drunter verborgen ist. Vorher konnte man es nicht sehen. Und in diesem Sinn sagt die Bibel von sich selbst, dass sie letztlich eine Offenbarungsbotschaft ist. Das heißt, durch das Wort Gottes offenbart der lebendige, heilige, wahrhaftige Gott etwas von sich selbst, von seinen Heilsratschlüssen, von seinen Gedanken und Plänen, von seinem Wesen, das wir niemals erkennen könnten, wenn wir die Bibel nicht hätten. Es ist eigentlich klar, aber wir müssen uns das nochmal bewusst machen. Gott hat zwei Arten, wie er sich offenbart den Menschen. Die Bibel sagt, es ist interessant, ist beides im Psalm 19 drin. Ja? Im Psalm 19, die ersten Verse reden von dem, wie sich der Schöpfer Gott offenbart durch die Schöpfung. Die Himmel erzählen die Ehre Gottes. Ja? Und wenn man sich das wirklich in der rechten Weise bedenkt, was die Schöpfung alles predigt über Gott, und zwar viel mehr noch heute, wo wir sie etwas erforschen durften. Ja? Die Geheimnisse und die Wunder werden ja immer größer. Je mehr die Leute forschen, desto größere, unbegreifliche Zusammenhänge finden sie in der Schöpfung. Und jeder normale Mensch müsste eigentlich, wenn er nicht durch die Sünde so verdorben wäre, angesichts dieser herrlichen Schöpfung sagen, es muss einen Schöpfergott geben. Das ist die logischste Schlussfolgerung der Welt. Dass die Menschen sich weigern, diese Schlussfolgerung zu ziehen, ist ein Bezeugnis ihres bösen, sündigen, verfinsterten Herzens. Ja? Aber die Offenbarung Gottes in der Schöpfung, die ja jeder Mensch sehen und erkennen kann, diese Offenbarung Gottes genügt nicht. Wir können daraus erkennen, dass es einen allmächtigen, weisen Gott gibt. Aber wissen wir daraus, dass es ein Gericht über alles Böse gibt? Dass der Mensch ein verdorbener Sünder ist? Dass es eine Erlösung gibt, eine Errettung für sündige Menschen aus ihrer Verlorenheit? Nein, das alles erzählt uns die Schöpfung nicht. Ja? Und deshalb sind wir so angewiesen auf die Bibel. Deswegen ist es ein solcher Beweis von Gottes Güte und Liebe, dass er uns ein Buch schenken wollte. Ein schriftliches Zeugnis von seiner Gnade, von seiner Heiligkeit, von seinem Gericht. Davon, wie alle Dinge begonnen haben. Woher wüssten wir, wie die Welt entstanden ist? Die Wissenschaftler spekulieren und kommen aus dem Spekulieren nicht raus. Sie finden es nie raus. Sie können nur lauter Dummheiten zusammenstöpseln, ne? Weil ihnen der Schlüssel fehlt. Aber wir haben eine Offenbarung von dem Schöpfer, wie die Welt erschaffen wurde. Ja? Und diese Dinge können wir nicht anders erkennen als durch Offenbarung, dass uns der lebendige Gott Dinge enthüllt in seinem Wort, die, für die wir sonst als Menschen hoffnungslos blind wären. Wir würden es einfach nicht wissen. Wir wären im Dunkeln, wir würden in der Finsternis tappen, ohne Ausweg. Und deswegen ist die Bibel so kostbar, weil sie die heilige Offenbarung Gottes ist an den sündigen, verfinsterten Menschen, der an sich in der Finsternis ist. Die Bibel sagt in Epheser 5, Vers 8, denn ihr wart einst Finsternis. Jeder natürliche Mensch ist in der Finsternis, er kann Gott nicht erkennen, das Licht Gottes nicht erkennen. Er ist verblendet, bis Gottes Gnade durch das Wort Gottes sein göttliches Licht in sein Herz fallen lässt. Ja, das ist Erleuchtung und dazu gebraucht Gott die Offenbarung der Bibel. Ja, wir finden ja dieses Wort auch zum Beispiel in Epheser 3, in dieser bekannten Stelle, die ich mit uns einmal auch lesen möchte. Epheser 3 ab Vers 1, hier sehen wir das Wesen der neutestamentlichen Schriften. Deshalb bin ich, Paulus, der gebundene Christi Jesu für euch, die Heiden. Ihr habt ja gewiss von der Haushalterschaft der Gnade Gottes gehört, die mir für euch gegeben worden ist. Dass er mich das Geheimnis durch Offenbarung wissen ließ, wie ich zuvor kurz geschrieben habe. Daran könnt ihr, wenn ihr es lest, meine Einsicht in das Geheimnis des Christus erkennen, das in früheren Generationen den Menschenkindern nicht bekannt gemacht wurde, wie es jetzt seinen heiligen Aposteln und Propheten durch den Geist geoffenbart worden ist. Da steht dieses Wort, die Hülle wird weggezogen. Gottes Pläne werden sichtbar, erkennbar für den Menschen. Durch die Bibel, durch die Apostelbriefe im Besonderen. Dasselbe Wort finden wir auch im Römerbrief, am Schluss des Römerbriefes, wo es heißt, Dem aber, der euch zu festigen vermag, laut meinem Evangelium und der Verkündigung von Jesus Christus, gemäß der Offenbarung des Geheimnisses, das von ewigen Zeiten her verschwiegen war, das jetzt aber offenbar gemacht worden ist und durch prophetische Schriften auf Befehl des ewigen Gottes bei allen Heiden bekannt gemacht worden ist zum Glaubensgehorsam. Also das Evangelium war ein Geheimnis, es war verborgen, der Rettungsweg Gottes war den Menschen verborgen und Gott hat ihn den Aposteln und Propheten des Neuen Testaments geoffenbart, sodass Licht in die Dunkelheit kam, dass wir erkennen können, was der unsichtbare Gott uns sagen wollte. Und deshalb ist diese Bibel so etwas Außergewöhnliches und Wichtiges, weil sie eine heilige Botschaft des lebendigen Gottes an die Menschen ist, dass sie eine Botschaft aus dem Himmel auf die Erde. Und sie teilt uns Dinge mit, die der menschliche Verstand von sich aus nie und nimmer hätte erforschen oder erschließen können. Wir können nicht in die unsichtbaren Geheimnisse Gottes in den Himmel eindringen. Unser Verstand ist auf die Erde beschränkt und auch dort ist er sehr begrenzt in allem, was er erforschen kann. Ja? Da müssen wir ganz nüchtern sein. Die Bibel zeigt uns unsere eigene Begrenztheit als Menschen, dass wir in der Finsternis tappen. Und die Bibel sagt, es gibt nur ein Licht auf dieser ganzen Welt, das nicht trügt. Und das ist die Bibel, das Wort Gottes. Alles andere Licht ist trügerisch, ihr Lieben. Deshalb wollen wir doch die Bibel als das schätzen und ehren, was sie wirklich ist, die Offenbarungsbotschaft des lebendigen Gottes an uns Menschen. Und ich möchte einfach nochmal in Erinnerung rufen, wir kennen das alles sicherlich oftmals gehört, 2. Petrus 1, Vers 19 und 21, dieser außergewöhnliche Charakter, wie die Bibel zustande gekommen ist. Ich lese mal ab Vers 19, 2. Petrus 1. Und so halten wir nun fest an dem völlig gewissen prophetischen Wort. Und er tut gut daran, darauf zu achten, als auf ein Licht, das an einem dunklen Ort scheint, bis der Tag anbricht und der Morgenstern aufgeht in euren Herzen. Dabei sollt ihr vor allem das erkennen, dass keine Weissagung der Schrift von eigenmächtiger Deutung ist. Denn niemals wurde eine Weissagung durch menschlichen Willen hervorgebracht, sondern vom Heiligen Geist getrieben haben die heiligen Menschen Gottes geredet. Schaut, und hier ist etwas ganz, ganz Wichtiges ausgesagt, was wir immer wieder auch drüber nachdenken und vertiefen sollten. Also das Licht, an dem wir festhalten sollen, ist das völlig gewisse, das feste prophetische Wort. Und prophetisches Wort ist im weiteren Sinn die ganze Bibel. Im engeren Sinn die Voraussagen auch für die Zukunft, aber im weiteren Sinn die ganze Bibel ist das Werk von Prophetie. Und Prophetie heißt ja Eingebung durch Gottes Geist. Es ist ein Wort, das Menschen geredet haben, aber Menschen, die geheiligt waren und die im Auftrag Gottes geredet haben. Nicht aus eigenmächtiger Deutung ist es entstanden, sondern aus Gottes heiligem Auftrag. Ja? Und wie das vor sich ging, eben nicht so, dass die Menschen sich selbst etwas ausgedacht hätten, sondern vom Heiligen Geist getrieben haben die heiligen Menschen Gottes geredet. Es waren heilige Menschen Gottes. Das ist wichtig, ja. Es waren nicht irgendwelche Menschen, sondern es waren Menschen, die Gott geheiligt hat und für diesen Zweck mit seinem Heiligen Geist ausgerüstet hat, sodass sie nicht irrtümliche Menschenworte hervorbrachten, sondern irrtumsloses Wort Gottes weitergegeben haben. Ja? Das ist eigentlich die Grundlage der biblischen Inspirationslehre, dass die Bibel zwar durch Menschen aufgeschrieben wurde, aber dass ihr eigentlicher Autor Gott durch den Heiligen Geist ist. Ja? Das ist ganz wichtig, dass wir das festhalten. Es gibt heute eben viele Irrlehrer, die betonen, dass die Bibel durch Menschen aufgeschrieben wurde, aber sie verleugnen letztlich den göttlichen Ursprung und die göttliche Inspiration der Bibel. Und solche sind zerstörerische Irrlehrer und Feinde Gottes und des Christus und auch Menschen, die das Heil zerstören. Denn mit der Zerstörung der Bibel als Gottes Offenbarungswort wird auch das Heil in Christus zerstört. Und wer denn die Bibel nicht als an Gottes Wort glaubt, der hat keine Rettung. Der kann nicht gerettet werden durch irgendetwas anderes. Ja? sondern das Evangelium der Bibel muss geglaubt werden, damit es rettet. Ja? Und deswegen ist es so wichtig, dass wir uns wehren gegen die teuflischen Machenschaften der Bibelkritik. Ja? Sie zerstört das Heil der Menschen und ist der Feind Gottes und der Feind auch der Menschen. Denn sie können durch nichts anderes gerettet werden. Ich möchte nur noch mal ein Zeugnis von einem der Autoren der Bibel, der menschlichen Werkzeuge, lesen, nämlich David, der Psalmist, der zugleich auch ein Prophet war, wie die Schrift selber bezeugt. Er bezeugt am Ende seines Lebens, 2. Samuel 23, Vers 2 und 3, der Geist des Herrn hat durch mich geredet und sein Wort war auf meiner Zunge. Der Gott Israels hat geredet, zu mir hat der Fels Israels gesprochen. Das war das Zeugnis, ja? Nicht seine eigenen Worte waren es. Wisst ihr, wenn ihr mal den Psalm 22 studiert oder die ganzen Psalmen im Grund, ja? Wir können überall feststellen, kein einziger Psalm ist erklärbar allein aus dem Erleben Davids. Zum Beispiel Psalm 22. David hat so etwas nie selber erlebt, ja? Er hing nicht am Kreuz, er war nicht gestorben und ist aus dem Tod auferweckt worden, sondern der Herr Jesus war es, das wissen wir ganz genau. Ja. Er hat vorausschauend die Leiden des Christus geschaut und in den inspirierten Worten Gottes niedergeschrieben, obwohl er nichts davon wissen konnte, was einmal geschehen würde. Ja. Er hat es geoffenbart bekommen durch den Geist, diesen Psalm. Ja. Und so können wir das für die ganze Bibel festhalten. Hier wurden Worte niedergeschrieben, auf die Leitung des Heiligen Geistes hin, von Menschen, die zum Teil gar nicht wussten, genau worauf bezieht sich das. Das wissen wir aus dem 1. Petrusbrief, wo Petrus sagt, die Propheten haben geforscht. Ja, worauf bezieht sich denn eigentlich das, was wir da empfangen haben? Ja, was der Geist des Christus in ihnen gegeben hatte. Ja, also in diesem Sinn bezeugt die Bibel ganz klar, sie ist kein Menschenwerk, sondern sie ist das Werk des Heiligen Geistes durch ergebene Werkzeuge, menschliche Werkzeuge niedergeschrieben, aber Gott selbst hat die Worte gegeben. Und deswegen noch einmal auch aus dem 1. Thessalonicher Brief, diese Grundlage jeden wahren Glaubens. Und das müssen wir heute festhalten, weil wir heute nämlich Verführer haben, auch evangelikale Theologen, die ganz raffiniert die biblische Lehre verfälschen. Ich habe zum Beispiel mal gelesen in einer Schrift der Liebenzeller Mission, ja, die ja als bibeltreu gilt, von der Bibelschule. Da hieß es, die Bibel ist 100% Menschenwort und die Bibel ist 100% Gotteswort. Was meint ihr dazu? Was ist das? Die Bibel ist 100% Menschenwort und 100% Gotteswort. Das ist liberal-theologischer Betrug. Das ist ein großer Schwindel. Ja? Das ist auch für die ganz normale Logik nicht einsehbar. Aber ich will euch mal einfach sagen, was die Bibel selber sagt. Noch einmal 1. Thessalonicher 2, Vers 13. Darum danken wir auch Gott unablässig, dass ihr, als ihr das von uns verkündigte Wort Gottes empfangen habt, es nicht als Menschenwort aufgenommen habt, sondern als das, was es in Wahrheit ist, als Gottes Wort, das auch wirksam ist in euch, die ihr gläubig seid. Also wie viel Prozent Menschenwort, sagt Paulus? 0% Menschenwort. Und wie viel Prozent Gottes Wort? 100% Gottes Wort. Das ist die biblische Lehre. Merkt ihr die fromme Verführung? Ja? So und so, man kann es so sehen, man kann es auch so sehen, ja. Und so fängt man an, das bibeltreue Denken der Gläubigen aufzuweichen, zu unterwandern, ja. Und letztlich kommt dann raus, dass die Leute sagen, ja, da gibt es Irrtümer in der Bibel, man darf nicht alles so wörtlich nehmen. Und dann haben wir schon die liberale Theologie und den Unglauben mitten in den Gemeinden. Und in den westlichen Gemeinden greift das um sich wie ein Krebsgeschwür, ja. Vorangetrieben durch ehrgeizige Bibelschüler, die eine Schnellbleiche in Theologie machen und die meinen, sie müssten ihre akademische Anerkennung dadurch untermauern, dass sie eben die Bibelkritik auch mit anerkennen. Ja? Und dadurch kommen fremdes Gedankengut in die Gemeinden und die Gemeinden werden umgedreht. weg vom Wort Gottes weggewendet. Das sind die Gefahren heute. Aber die Bibel bezeugt uns ganz klar, 100% Gottes Wort, 0% Menschenwort. Und das müssen wir festhalten. Und zwar um den Preis unserer Seelen, ihr Lieben. Da geht es nicht um irgendwelche theoretischen Diskussionsfragen, sondern in dem Moment, wo ich die Bibel für Menschenwort halte, bin ich verloren für Zeit und Ewigkeit. Da geht es um das Letzte, um das ewige Heil der Menschen. Und deswegen müssen wir hier auch kämpfen. Da gibt es keine Toleranz, keine akademische Diskussionsfreiheit, sondern hier gibt es Kampf aufs Messer gegen die Feinde Gottes, die die Bibel als Gottes Wort entwerten wollen. Ja, das muss uns klar sein. Da geht es wirklich um Sein oder Nichtsein, um Leben oder Tod. Noch einmal einfach ein paar Bibelstellen, was göttliche Inspiration wirklich bedeutet. Die göttliche Inspiration umfasst nach der Bibel jedes einzelne Wort, nicht nur irgendwelche Gedanken. Wir haben ja da schon vorher gesehen, da gibt es moderne Leute, die sagen, ja nur die Gedanken sind von Gott und die Worte sind von den Menschen. Aber wenn wir zum Beispiel uns anschauen, Matthäus 4, Vers 4, was unser Herr Jesus selber dazu sagt. In Matthäus 4, Vers 4 lesen wir, und zwar gerade in der Auseinandersetzung mit dem Versucher, mit dem Urheber der Bibelkritik und der theologischen Wissenschaft, nämlich dem Satan. Der Herr sagt, es steht geschrieben, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jeden Wort, das aus dem Mund Gottes hervorgeht. Also aus dem Mund Gottes gehen nicht nur vage Gedanken vor, sondern die Bibel besteht aus jedem einzelnen Wort, das aus dem Mund Gottes hervorgeht. Ja? Da kann man nicht sagen, das Wort hat Gewicht, das Wort vernachlässigen wir mal, es hat kein Gewicht. Ja? Bei Gott hat jedes Wort, das aus seinem Mund hervorgegangen ist, Gewicht. Ja? Matthäus 24, Vers 35, ich habe das schon mal angeführt. Da lesen wir, Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. Er sagt nicht meine Gedanken, sondern meine Worte. Das, was ich gesagt habe, die Worte, die ich gesagt habe. Und Matthäus 5, Vers 18 lesen wir noch einmal eine bemerkenswerte Stelle, wo es heißt, denn wahrlich, ich sage euch, bis Himmel und Erde vergangen sind, wird nicht ein Buchstabe noch ein einziges Strichlein vom Gesetz vergehen, bis alles geschehen ist. Also der Herr bringt die Inspiration nicht nur auf die Worte, sondern sogar bis auf die Ebene von Buchstaben und bis auf die Ebene der hebräischen Zeichen, die ergänzend zu den Buchstaben zu lesen waren, damit man wusste, welche Worte geschrieben stehen. Also Inspiration ist etwas Genaues. Inspiration ist etwas Vollkommenes. Und Inspiration ist etwas klar von der Bibel eigentlich Umgrenztes. Ich habe mal eine Bibelarbeit gemacht, das kann ich hier nicht weitergeben. Aber macht es ruhig einmal, eine Konkordanz nehmen, so ein Stichwortverzeichnis der Bibel. Und überall, wo Wort und Worte steht, mal nachschlagen. Ja? Wir werden feststellen, dass schon im Einzelnen, im Alten Testament mehrfach steht, schreibe alle diese Worte auf und lass nicht ein einziges Wort weg. Ja? Gott geht es um das einzelne Wort. Gott nimmt es genau mit seinem Wort. Ja? Und immer wieder lesen wir, er schrieb alle diese Worte nieder. Schon von Mose, später von Jeremia, immer wieder. Es geht um die Worte. Es geht nicht nur um vage Gedanken. Es geht um die Worte, in denen der lebendige Gott seine Pläne ausgedrückt hat, mit denen er sich geoffenbart hat. Und wir haben auch im Psalm 12 zum Beispiel ein Zeugnis über die Vollkommenheit der Bibel. Vers 7, die Worte des Herrn sind reine Worte, in irdenem Tiegel geschmolzenes Silber, siebenmal geläutert. Du, o Herr, wirst sie bewahren, wirst sie behüten vor diesem Geschlecht ewiglich. Also Läuterung, das wissen wir ja so, was das bedeutet, dass nämlich die Schlacke aus Edelmetall ausgeschmolzen wird, indem das Edelmetall erhitzt wird und dann kommt die Schlacke an die Oberfläche als Schaum und wird abgeschöpft Und dann wird es nochmal erhitzt, dann wird nochmal der übrig gebliebene Rest abgeschöpft und dann nochmal und dann nochmal. Und was heißt siebenmal, ist die Zahl der Vollkommenheit. Es ist keine menschliche Beimischung mehr, keine Schlacke mehr da. Es ist pures, reines, lauteres Silber. Ja? Das heißt, die Worte Gottes sind vollkommen, sie sind ganz göttlich. Da ist nichts Menschliches mehr dabei. Ja? Das ist das Zeugnis der Bibel selber. Und so wollen wir und so sollen wir das auch in aller Klarheit und Einfalt festhalten. Die Bibel ist, das lesen wir immer wieder, sie ist das Wort der Wahrheit. In diesem Bibelwort ist die göttliche Wahrheit ausgedrückt und geoffenbart. Außerhalb dieses Wortes haben wir keine Wahrheit. Mit diesem Wort haben wir die göttliche Wahrheit geoffenbart. Noch einmal ganz deutlich gesagt, im Gegensatz zu der heutigen wissenschaftlichen Bibelkritik und der Überhebung der Wissenschaftler. Es gibt zwei Arten von Wahrheit in unserer Welt, so kann man das vielleicht sagen. Es gibt eine relative, begrenzte Annäherungsweise Wahrheit über Zusammenhänge in dieser Schöpfung, die kann der Mensch mit seinem Verstand unvollkommen annäherungsweise mit lauter Irrtümern behaftet erforschen. Ja? Das ist eine ganz kümmerliche Sache, wenn wir uns mal das anschauen. Ja? Und die besten Wissenschaftler und Forscher erkennen demütig an, wie wenig sie wissen und wie wenig sie erkennen können. Ja? Die sagen auch immer wieder, auch Physiker zum Beispiel, ja, die Kernphysik studieren, wir kommen ins Staunen. Ja? Wir wissen manchmal nicht mehr weiter. Ja? Das, wenn wir einen Raum erforscht haben, dann tun sich 20 neue Räume auf. Ja, wir kommen gar nicht zum Ende. Ja? Also das ist die eine Seite. Es gibt eine relative, irdische, schöpfungsmäßige Suche nach Wahrheit. Da kann unser Verstand durch Gottes Gnade eine Rolle spielen und kann diese Dinge erkennen. Und dann gibt es eine andere Form von Wahrheit. Und das ist die göttliche, geistliche Wahrheit über die ewigen göttlichen Dinge. Und da kann der menschliche Verstand gar nichts erforschen und überprüfen. Er kann das nur erkennen und anbeten. Ja? Und diese Wahrheit ist uns in der Bibel gegeben. Und der menschliche Verstand kann die Bibel nur dann im Segen erfassen, wenn er sich unter die Bibel stellt, wenn er sich unterwirft, im Glauben drunter stellt. Wehe, der Mensch stellt sich mit seinem Verstand über die Bibel und über Gottes Offenbarung. Das ist die Hybris, die Überhebung und Hochmut des Teufels und darauf folgt der geistliche Absturz in die Hölle, das mal ganz klar zu sagen. Ja? Hier geht es um letzte Dinge. Wenn wir das nicht unterscheiden zwischen dieser relativen menschlichen Wahrheit, dass ich Naturgesetze erforschen kann bis zu einem gewissen Grad mit meinem Verstand und den göttlichen Dingen, wo der Verstand zurücktreten muss und sich beugen muss vor dem überlegenen Verstand Gottes, dann kommen wir auf das gefährliche Gleis der Bibelkritik. Ja? Die Bibelkritik bedeutet, der menschliche gefallene Verstand macht sich zum Richter über Gottes Wort und meint, er könnte Gottes Wort richten, beurteilen, sezieren und zerlegen. Und genau das ist tiefste Sünde und bedeutet den Verlust des Heils. Ganz klar. Ja? Und deswegen, da gibt es heilige Grenzen, die wir beachten müssen. Die Antwort auf die Offenbarung Gottes finden wir im Römer 16, möchte ich noch einmal mit uns lesen. Also das Geheimnis ist offenbart worden bei allen Heiden zum Glaubensgehorsam. Das ist ein interessantes Wort, steht zweimal im Römerbrief. Gehorsam des Glaubens. Glaubensgehorsam in Römer 1 und in Römer 16. Am Anfang und am Ende des wichtigsten Paulusbriefes steht dieses Wort. Das Ziel der Offenbarung Gottes ist, der Mensch soll zum Glaubensgehorsam kommen. Und es bedeutet genau das, dass wir uns gehorsam dem Wort Gottes unterwerfen, dass wir es demütig im Glauben für uns annehmen, als etwas, was uns eigentlich zu hoch ist, was wir nicht richten und beurteilen können, aber was wir dankbar annehmen können als Gabe Gottes. Und wenn wir so zur Bibel stehen, dann stehen wir richtig. Ja? Und in dem Moment, wo wir aus dieser Stellung des Glaubensgehorsams rausgehen, kommen wir in die Fallstricke des Teufels, um es mal ganz klar zu sagen. Das ist heute die geistliche Frontstellung in der wir stehen. Ja, und das ist eben jetzt auch der nächste Punkt, nämlich, dass wir uns mal anschauen, diesen vierfachen Angriff, der heute gegen das Wort Gottes geführt wird. Wir können da vier Fronten unterscheiden. Die erste Front haben wir heute Mittag und heute Morgen miteinander behandelt. Nämlich, Gott versucht, die Grundlage unserer Lehre und unseres Glaubens, nämlich die Bibelübersetzungen, die wir haben, ein Stück zu beeinflussen. Der Feind versucht, da Verfälschungen mit hineinzubringen in unsere Bibel. Und das tut er damit, dass die bewährten, konservativen, traditionellen Bibelübersetzungen der Reformationszeit durch verschiedene subtile Instrumente ersetzt werden, durch modernere, die angeblich besser sind. Und wo dann immer steht, die Wissenschaft hat festgestellt, das und das muss am Text geändert werden. Die Wissenschaft hat festgestellt, dass die modernen Bibelübersetzungen viel genauer und zuverlässiger sind als die alten wortgetreuen. Ja? Und genau da müssen bei uns die Alarmglocken leuchten. Ja? Hier ist Verführung im Spiel. Die moderneren Bibeln sind eben nicht die besseren, sondern die traditionellen, die konservativen, die Bibeln, die aus der lebendigen Erweckungstradition der Täufer, der Reformatoren, der Erweckungsbewegung kommen, das sind die Bibeln, an die wir uns auch halten müssen. Ja, das ist also die eine Sache, das haben wir schon miteinander behandelt. Die zweite Ebene dieser Angriffe ist die Bibelkritik. Wir lesen ja, interessant, im fünften Buch Mose, da einen Grundsatz. Dann möchte ich mal mit uns lesen, 5. Mose 13, 1. Bei manchen älteren Bibeln ist das der letzte Vers von 5. Mose 12. Und da lesen wir, das ganze Wort, das ich euch gebiete, das sollt ihr bewahren, um es zu tun. Ihr sollt nichts zu ihm hinzufügen und ihr sollt nichts von ihm wegnehmen. Ja? Und da können wir ganz vereinfacht sagen, das sind die beiden Grundmethoden, wie der Feind das Wort Gottes verändern will. A, er will etwas davon wegnehmen. Und das geschieht eben durch die Textkritik und durch die Bibelkritik. Und im Grunde ist das der Angriff des Feindes mit der Hilfe des hochmütigen menschlichen Verstandes. Es ist der Angriff der Gnosis, kann man auch sagen. Wir haben ja vorher gehört, die Lehre der Gnosis war, der Mensch kann sich selber erlösen durch überlegene Erkenntnis. Durch Verstandeserkenntnis kann der Mensch innerlich geläutert werden und Gott gleich werden. Das war die Lehre der Gnosis. Und das ist eigentlich auch die Irrlehre der modernen Wissenschaftsgläubigkeit. Ja? Die Vernunft als erlösendes Mittel. Das hat damals schon die Aufklärung gelehrt. Die Französische Revolution hat aus der Vernunft eine Gottheit gemacht, die angebetet wurde, ja, anstatt des lebendigen Gottes. Könnt ihr euch vorstellen, ja? Und in dieser Schiene arbeitet auch die Bibelkritik. Die Bibelkritik ist die Anmaßung des gefallenen Menschenverstandes, die Bibel zu sezieren, zu zerlegen, ihr Irrtümer nachzuweisen und sie als ein menschliches Produkt von menschlicher Fantasie darzustellen. Ja? Das tun die Theologen heute, das tun die sogenannten Wissenschaftler und Forscher. Und das ist ein geistliches Gift, das in dieser letzten Zeit immer mehr um sich greift. Ja? Und da müssen wir einfach ganz klar sehen, die Weisheit der Menschen ist angesichts der Botschaft vom Kreuz Torheit. 1. Korinther 1. Das lese ich nochmal mit uns. Ich habe 1. Korinther 2 schon gelesen, aber 1. Korinther 1 ist auch eine ganz wichtige Aussage. Und gerade auch für unsere jungen Leute, wenn sie vielleicht doch auch studieren und sich mit akademischen Theorien auseinandersetzen müssen, dann müssen sie diese Dinge beherzigen und wissen, um den Preis ihres Lebens, ihr Lieben, um den Preis ihres Lebens. Wir lesen in 1. Korinther 1 ab Vers 18 folgende Aussagen des Apostels Paulus. Denn das Wort vom Kreuz ist eine Torheit denen, die verloren gehen. Uns aber, die wir gerettet werden, ist es eine Gotteskraft. Denn es steht geschrieben, und das ist ein göttliches Urteilswort, ein Gerichtswort, das Gültigkeit hat, das knallharte Realität ist. Ich will zunichte machen die Weisheit der Weisen und den Verstand der Verständigen will ich verwerfen. Das sagt der lebendige Gott. Wir tun gut daran, sehr gut zuzuhören. Heute wird der Verstand zum Götzen gemacht. Heute wird dir gesagt, wenn du deinen Verstand rückhaltlos einsetzt, dann kannst du Karriere machen, dann kannst du groß rauskommen, dann bist du der King, dann bist du der, der alles beurteilt und über allem steht. Und die Bibel sagt, der Menschenverstand, die menschliche Weisheit steht unter dem Gerichtsurteil des lebendigen Gottes. Er hat sie verworfen, sie wird zunichte gemacht. Und ihr Lieben, wenn diese ganzen Weisheitslehrer, diese ganzen Verstandesmenschen, diese Akademiker, diese Theologen, wenn sie einmal vor dem lebendigen Gott stehen werden, in der Stunde des Gerichts, dann fällt ihnen nichts mehr ein, kein einziges Wort. Dann werden sie zittern. Und dann wird der Zorn Gottes sie treffen, weil sie sich überhoben haben mit derselben Sünde, die der Satan begangen hat. Sich überhoben über den lebendigen Gott. Und mit diesem Gift der Überhebung sind diese Menschen getränkt. Und ihr Lieben, wir tun gut daran, sie zu meiden wie die Pest. Und diesen Geist zu meiden, diesen Geist der Hochmut, des Verstandesdünkels, der Weisheit, die sich über alles setzt. Ja, und das ist eben das nächste Thema, das ich mit uns behandeln möchte, nämlich die Angriffe gegen Gottes Wort in der Endzeit. Wir leben in einer Zeit, wo die Bibel als Gottes Wort in Frage gestellt wird. Und das geht schon bei den Kindern los. Wir haben unsere Kinder so weit wie möglich aus dem Religionsunterricht abgemeldet. Ich hoffe, ihr habt das auch getan. Wenn es Pflicht ist, dann müssen sie später in den Religionsunterricht gehen bei uns in Baden-Württemberg oder Ethik, was nicht besser ist. Und dort werden sie konfrontiert mit einer systematischen Verleugnung von Gottes Wort. Dort gibt es bezahlte Religionslehrer der evangelischen Kirche, die den Kindern sagen, glaub doch das nicht, das sind doch lauter Märchen, das sind doch Mythen, Sagen. Ja? Solche Dinge bekommen sie dann vorgesetzt. Das ist im Grunde schrecklich. Ja? Ich denke daran, dass es heißt, wehe dem, der einem dieser Kleinen, die an mich glauben, einen Anstoß zur Sünde gibt. Es wäre besser für ihn, wenn er mit einem Mühlstein versenkt würde in der Tiefe des Meeres. Das sagt der Herr Jesus über solche Religionslehrer. Müssen wir mal bedenken. Ja? Aber es ist Tatsache, wir werden mit dieser Bibelkritik konfrontiert. Wenn unsere jungen Leute anfangen zu studieren oder selbst schon Abitur machen, sie kommen nicht dran vorbei, dass diese Gedanken an sie herangetragen werden. Sie kommen überall herum. Und sie kommen eben auch in evangelikalen Bibelschulen und Werken und Missionswerken und überall dringt dieser Sauerteig durch. Im Westen ist er überall schon drin. Ja? In Russland habe ich gehört, bei manchen baptistischen Kreisen auch schon. Ja? Also wir können nur aktiv das bekämpfen, wir können nicht den Kopf in den Sand stecken und denken, uns wird es schon nicht treffen. Ja? Wir müssen ganz klar Front beziehen und deutlich machen, was geht hier vor, wenn die Bibel auf diese Weise kritisiert wird. Dahinter steckt der Kampf des Widersachers gegen das Wort Gottes. So wie wir im Epheserbrief lesen, dass das Wort Gottes das Schwert des Geistes ist gegen den Widersacher, so versucht der Widersacher natürlich, dieses Schwert uns stumpf zu machen. Das ist ganz klar. Ja, damit er seine Machenschaften da eben betreiben kann. Und wie er das tut, das lesen wir schon in der Geschichte des Sündenfalls, der Versuchung. Ich habe das schon erwähnt. Was ist die Frage des Teufels? Interessant, das ist eine Frage. Sollte Gott wirklich gesagt haben? Und das steckt hinter aller kritischen Theologie, hinter aller Bibelkritik, auch hinter den modernen Bibeln. Ja? Sollte Gott wirklich gesagt haben, hat der Herr Jesus wirklich gesagt, denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit, ja? Steht wirklich der Schluss des Markus-Evangeliums in der Bibel? Amen, er steht drin. Aber es gibt Leute, die wollen das in Zweifel ziehen. Ja? Und schaut, auf dieser Ebene arbeitet der Feind daran, den Menschen das Wort Gottes zu rauben und zu stehlen und zu zerstören. Das ist sein Werk. Ja? Und das müssen wir wissen. Damit müssen wir rechnen. Und müssen auch jeden solchen Versuch richtig einordnen, nämlich, dass er letztlich von dem Widersacher und Feind der Seelen kommt, der nicht will, dass Menschen errettet werden und zum Glauben kommen. Ja, von einer kritischen Bibel und von einem bibelkritischen Standpunkt kommt, wird niemand gerettet. Ja, das ist eben diese große Not. Es gibt aber noch eine andere Quelle des Kampfes gegen das Wort Gottes. Die Bibel sagt nämlich, dass der sündige, nicht wiedergeborene Mensch einen inneren Widerstand und eine Abneigung gegen Gottes Wort hat. Er will das Wort Gottes nicht annehmen. In Johannes 3, Vers 19 bis 21 lesen wir das erschütternde Zeugnis von dieser Feindschaft des Menschen gegenüber dem Licht und der Wahrheit Gottes. Lesen wir das einmal miteinander, Johannes 3, Vers 19. Darin aber besteht das Gericht, dass das Licht in die Welt gekommen ist und die Menschen liebten die Finsternis mehr als das Licht, denn ihre Werke waren böse. Denn jeder, der Böses tut, hasst das Licht und kommt nicht zum Licht, damit seine Werke nicht aufgedeckt werden. Ja? Also der natürliche Mensch, solange er nicht vom Geist Gottes überführt wurde von seiner Sünde, solange der Geist Gottes nicht angefangen hat, in ihm zu wirken, findet die Bibel irgendwo etwas Unangenehmes und wird sie von sich wegschieben. Ja? Er will da lieber nicht so viel damit zu tun haben. Das merken wir ja manchmal im Gespräch mit Menschen, ja? Dass sie die Bibel gar nicht so genau lesen, weil sie spüren, oh, wenn ich das lese, dann kommt mein Leben ans Licht, dann wird meine Sünde aufgedeckt, ja? Dann muss ich mich vielleicht entscheiden. Das will ich ja gar nicht. Ja? Also wir müssen auch damit rechnen, dass der natürliche Mensch eine Art Widerwillen gegen Gottes Wort hat, weil es ihn überführt, so lange bis Gottes Geist ihn zum Wort hinzieht. Das muss geschehen. Deswegen müssen wir auch für die Menschen beten, denen wir etwas weitergeben vom Wort Gottes. Wenn wir nur ihnen das Wort Gottes weitergeben, dann werden sie das nicht lesen, ohne dass Gott nicht an ihren Herzen wirkt und sie verändert. Lesen wir einmal im Hesekiel nach, was die Bibel prophetisch bildhaft sagt über den Fall des Satans. Da geht es auch um Weisheit und vieles Wissen. Ja? Ihr Lieben, lasst uns nicht uns betrügen von dieser Falle der Weisheit und des Wissens. Wisst ihr, ein Christ kann, wenn er demütig ist und im Herzen gefestigt ist im Glauben, kann er viel Wissen haben. Ich denke da immer sehr gern an den Werner Gitt. Ja? Ich kenne ihn leider nicht persönlich, aber ich freue mich an diesem Bruder, der wirklich ein Wissenschaftler ist, der wirklich enorm viel weiß, ja, und der trotzdem bereit ist, kühn und einfältig die Wahrheit der Bibel zu bezeugen und zu sagen, das ist alles viel wichtiger und viel größer und viel höher als der ganze untergeordnete Quatsch, den wir hier machen. Ja. Unsere ganze Wissenschaft kannst du vergessen im Vergleich zur Bibel. Und das ist die richtige Einstellung. So kann man auch studieren, aber nicht anders. Ja. Gott hat die Weisheit der Weisen und den Verstand der Verständigen verworfen. Er will sie nicht haben. Wo ist der Weise, heißt es in Vers 20, wo der Schriftgelehrte, wo der Wortgewaltige dieser Weltzeit? Hat nicht Gott die Weisheit dieser Welt zur Torheit gemacht? Denn weil die Welt durch ihre Weisheit Gott in seiner Weisheit nicht erkannte, gefiel es Gott durch die Torheit der Verkündigung, diejenigen zu retten, die glauben. Nicht die Verstandeskritik üben, sondern die Glauben. Wisst ihr? Und deswegen das kleinste Kind Gottes, der einfachste Mensch, der noch nicht mal eine Grundschulausbildung hat und glaubt von Herzen, ist 100-mal klüger, 1000-mal weiser als der gelehrteste Professor der Theologie auf der ganzen Welt. Glaubt ihr das? Ihr Lieben, wenn ihr das nicht glaubt, seid ihr schon verführt. Ja? Gott wird es wortwörtlich so wahr machen. Diese Menschen werden als die allerletzten dastehen. Die Weltweisen und die Klugen und die Großen. Und die kleinsten Kinder Gottes, die einfältig glauben, werden leuchten wie die Sterne, wenn das Reich Gottes einmal offenbar geworden ist. Dann wird die Weisheit der Weisen zur größten Narrheit werden. Und wir, die wir gläubig sind, wir sollen schon jetzt wissen, mit diesem Gift wollen wir nichts zu tun haben. Ja? Wir dürfen unseren Verstand gebrauchen in geistlichen Dingen, ganz gewiss. Aber immer in der Unterordnung unter Gott und sein Wort. Sonst ist unser Verstand das Hindernis zu unserem Heil. Und dann sollten wir ihn lieber völlig in den Tod Jesu Christi geben, als dass er uns vom Herrn Jesus und von der Bibel wegführt. Das ist heute eine wirkliche ernste Gefahr. Und nur diejenigen, die wirklich in Christus und in seinem Kreuz gegründet sind, können diese Gefahr überwinden. Da werden manche vielleicht noch fallen, von denen man heute noch meint, sie stehen. Und da müssen wir ernsthaft aufpassen. Da geht es um wirklich geistliche Kämpfe. Ja, während nämlich die Juden ein Zeichen fordern und die Griechen Weisheit verlangen, verkündigen wir Christus den Gekreuzigten, den Juden ein Ärgernis, den Griechen eine Torheit, denen aber, die berufen sind, sowohl Juden als auch Griechen, verkündigen wir Christus Gottes Kraft und Gottes Weisheit. Denn das Törichte Gottes ist weiser als die Menschen und das Schwache Gottes ist stärker als die Menschen. Lasst euch, ihr lieben jungen Leute, gerade wenn ihr studieren solltet oder höhere Bildung habt, lasst euch diese Worte ins Herz eingebrannt und eingeprägt sein. Hier zeigt der lebendige Gott, was er von diesem ganzen Theater hält. Ich habe selber studiert, ich bin Akademiker. Das kann ich vergessen. Das ist für mich völlig nichtig. Das habe ich mit in den Tod gegeben, als ich Christ wurde. Und man kann das Wissen benutzen, wenn man damit geistlich umgeht, aber wehe, wir lassen uns davon aufblasen. Das wird ganz gefährlich. Ja? Also das möchte ich in allem Ernst sagen. Diese Falle der Bibelkritik, die wird noch manche vielleicht fällen, auch die sich als Christen bezeichnen. Aber wir müssen diese geistliche Gefahr richtig einschätzen. Hier ist der Satan am Werk. Hier versucht er, die Menschen das Wort Gottes und damit das Heil zu rauben, indem er so tut, als sei diese Bibel, dieses herrliche, göttliche Offenbarungswort, nur irrtümliches Menschenwerk. Und wenn er diese Lüge eingepflanzt hat, dann ist der Mensch verloren. Ja? Dann kann er nicht mehr glauben, dann ist sein Glaube nichtig und er hat keine Erlösung und kein Heil. Also da geht es um eine ganz gefährliche Verführung, die Bibelkritik. Aber wir haben noch eine andere Verführung. Ich möchte nur noch mal vielleicht erwähnen, das ist doch noch ein Wort, was ich dazu noch lesen möchte. Kolosser 2, Vers 8. Das ist auch ein Schlüsselwort zum Thema Bibelkritik. Da heißt es nämlich, habt Acht, dass euch niemand beraubt durch die Philosophie und leeren Betrug gemäß der Überlieferung der Menschen, gemäß den Grundsätzen der Welt und nicht Christus gemäß. Die Grundlage aller Wissenschaft ist die griechische Philosophie. Und die griechische Philosophie hat eine Maxime, einen Grundsatz aufgestellt. Alles ist dem kritisch forschenden Verstand unterworfen. Alles ist in Frage zu stellen. Alles ist relativ für mich. Ja? Das ist eine Arbeitshypothese, die einen begrenzten Sinn hat für das beschränkte menschliche Forschen in menschlichen Dingen. Ja? Aber wehe, wir dehnen diese Haltung auf das Wort Gottes und auf göttliche Dinge aus. Dann sind wir verloren. Dann sind wir abgefallen von dem lebendigen Gott. Ja? Also hier gibt es eine heilige Grenze. Und verführt werden die Menschen, auch die Theologen, viele Christen heute, durch die Philosophie, durch diese Menschenlehre, ich bin weise, ich kann alles erkennen, ich kann auch Gott erkennen und mir gefügig machen durch meinen Verstand. Ja? Das ist etwas, was die Menschen angeblich reicher macht, es bläht sie auf, die Gnosis bläst auf, heißt im 1. Korintherbrief, aber in Wirklichkeit werden sie dadurch beraubt, nämlich des Entscheidenden ihres Glaubens. Ja? Da müssen wir aufpassen, da ist die heilige Grenze. Haltet euch fern von der griechischen Philosophie. Das ist das, was unter dem Gericht Gottes steht. Ja? Also das ist eine ganz wichtige Sache. Und die zweite Schiene der Verführung bezeichnet das Wort Gottes. Niemand soll etwas hinzutun zu dem geschriebenen Wort Gottes. Und hier haben wir auch eine Schiene, die ganz, ganz gefährlich ist und in der Endzeit massiv wirksam ist. Das ist die Schiene der Mystik und der charismatischen Falschprophetie. Ja? Also die Bibelkritiker tun etwas vom Wort Gottes weg und wollen es uns rauben. Und die Charismatiker und Pfingstler und Mystiker, sie tun etwas zum Wort Gottes hinzu angeblich, was auch noch gut und göttlich wäre. Und das ist genauso verführerisch und gefährlich wie das andere. Wir lesen in Matthäus 24 diese Warnung des Herrn Jesus über die falschen Propheten in der letzten Zeit. ab Vers 4. Und Jesus antwortete und sprach zu ihnen, habt Acht, dass euch niemand verführt, denn viele werden unter meinem Namen kommen und sagen, ich bin der Christus, und sie werden viele verführen. Vers 11 und 12. Und es werden viele falsche Propheten auftreten und werden viele verführen. Und weil die Gesetzlosigkeit überhand nimmt, wird die Liebe in vielen erkalten. Also, falsche Propheten, das bedeutet, dass nach dem Abschluss der Schriftoffenbarung Menschen auftreten und sagen, Gott hat zu mir geredet. Ist für die biblischen Gläubigen seit den Anfängen der Gemeinde die einzige Autorität gewesen. Ja? In der Reformation wurde das ganz klar gesagt, sola scriptura, allein die Schrift ist unsere Autorität. Weder die Päpste noch irgendwelche Mystiker und Offenbarungsvisionen, sondern allein das heilige Wort Gottes dient unserem Glauben und unserem Leben als Richtschnur. Ja? Und das müssen wir festhalten. Und das wird zum Beispiel durch die Mystik und Charismatik untergraben. Ich möchte noch mal kurz erklären. Mystik ist eine mehr verinnerlichte Form der Irrlehre und der Falschoffenbarung, die eigentlich schon in der katholischen Kirche geboren wurde, die letztlich okkulte heidnische Quellen hat. Mystik gibt es also auch beim Zen, beim Buddhismus, beim Hinduismus. Ja, die Yogis haben alle innere Offenbarungen, innere Stimmen, innere Gesichte. Die Mystiker suchen das Einssein mit der Gottheit. Ja, die Bibel sagt, wir werden einmal wirklich eins sein mit dem Herrn. Wir sind jetzt schon ein Geist mit ihm als wahre Gläubige. Aber die Eins, das Einssein ist erst in der Herrlichkeit. Ja? Und der Teufel sagt, du kannst es schon jetzt haben. Ja? Öffne dich meinen Offenbarungen, meinen Geistern, dann bist du schon jetzt eins mit Gott. Ja? Und das ist das Gefährliche. Ja? Verführung ist vielfach das, dass Heilsgüter, die Gott uns für die Zukunft vorbehalten hat, der Teufel uns schon jetzt andrehen will. Du kannst es schon jetzt haben. Ja? Das ist gefährlich. Ja? Mystik, Verführung der Charismatik bedeutet, eine angeblich höhere, vollmächtigere Frömmigkeit wird angeboten. Ein super Christ sein, super heilig, super Erkenntnis, super Vollmacht, Mächte, Kräfte, die Gott uns gar nicht geben will, bietet der Teufel den Leuten an, die es besonders ernst meinen. Und sie öffnen sich dem und sie geraten unter den Fallstrick des Feindes, unter den Einfluss verführerischer Geister, die ihnen Falschoffenbarungen geben. Ja? Du hörst dann Stimmen, du siehst dann Bilder. Ganz gewiss, aber das sind Trugstimmen und Trugbilder, die dich wegführen vom Wort Gottes und von dem guten Hirten. Ja? Also auch das ist ein Angriff auf Gottes Wort, wenn jemand was dazufügen will zu Gottes Offenbarungswort. Aber ich möchte noch kurz eingehen, die Zeit wird, ja, ich bin ja nicht so ganz beschränkt, aber ich will nicht mehr zu lange reden, aber eine ganz wichtige Sache ist einfach, ja, wie soll ich das mal sagen? Das bibellose Christentum. Die Bibelkritik der Praxis nenne ich das manchmal. Ja? Das hat der Teufel auch immer mehr eingeführt, ganz schleichend und unmerklich, dass gar nicht so unbedingt jetzt die Grundlagen des evangelikalen Bekenntnisses untergraben werden, sondern der Teufel führt eine neue Form von Christsein ein, eine freiheitliche Form, die nicht mehr so eng ist und die einfach die Bibel ignoriert. Die einfach sagt, oh, ich mache das so, wie ich denke. Die Bibel hat mir da gar nichts zu sagen. Ja? Das ist ein altes Buch, die lassen wir mal beiseite. Ich habe die Freiheit, so und so zu handeln. Ja? Da gibt es zum Beispiel christliche Frauen, die diskutieren darüber, können wir abtreiben, wenn wir irgendwelche Probleme haben, ein Kind auszutragen. Können wir uns scheiden lassen? Ja? Können wir das und jenes machen? Ja? Und da wird gar nicht mehr die Bibel zu Rate gezogen. Die ist gar keine Frage mehr, sondern da werden Psychologen und menschliche Gedanken hin und her erwogen. Und dann sagt man, ach, ich denke vielleicht doch lieber nicht oder ich denke schon. Ja? Also, und das sieht man zum Beispiel in modernen christlichen Zeitschriften, ob das jetzt Family ist oder Dran oder was auch immer. Die Bibel spielt gar keine Rolle mehr. Du kannst einen Artikel haben über alle möglichen christlichen Fragen, Eheprobleme, Kindererziehung. Kein Wort von der Bibel. Gar nichts mehr. Es wird einfach ignoriert. Man sagt, ja, da ist ein Fachmann und da ist ein interessanter Gedanke und das haben wir in der Praxis ausprobiert. Die Bibel wird einfach ausgeblendet aus dem Leben des Christen. Das ist die praktische Bibelkritik. Und ich fürchte, das ist eine der am weitesten verbreitetsten Formen der Bibelkritik und des Angriffs auf die Bibel, dass der Teufel die Christen verführt und sagt, du kannst doch frei werden aus dieser engen Bindung an die Bibel. Befreie dich doch. Ja, lebe deine Spiritualität in Freiheit. Ja, du musst doch nicht immer alles so machen, wie es die Bibel sagt. Ja, mach's doch einfach so, wie du es für richtig hältst. Und ich fürchte, dass das auch in vielen Kreisen in der Praxis eine Rolle spielt, die sich noch eigentlich zur Bibel bekennen. Und das finde ich, da müssen wir eben aufpassen. Ja? Letztlich, wenn wir die Bibel einfach ignorieren, sagen wir damit auch, sie ist für mich als Gottes Wort und Gottes Offenbarung, hat sie keine Autorität über mich. Ja? Ich lasse sie stehen, wo sie steht, aber ich gehe meinen eigenen Weg. Ja? Das ist Bibelkritik. Und das hat verhängnisvolle Folgen für unser Leben und für unseren Glauben. Wisst ihr, wir können Gottes Wort nicht ignorieren. Wir können nicht einfach sagen, ich lebe meinen eigenen Stiefel, egal was die Bibel sagt, ohne dass uns das nicht gewaltig schadet in unserem Glaubensleben. Ja? Wir haben das am Anfang gehört, dass der Herr Jesus sagt, wer mich liebt, der hält meine Gebote. Ja? Also Nachfolge, echtes Glaubensleben ist gekoppelt mit einer Bindung an Gottes Wort. Und in dem Moment, wo wir diese Bindung allmählich lockern und sagen, oh, ich mache das mal einfach ein bisschen anders, so geht's auch, hat mich noch kein Blitz getroffen, Gott segnet mich auch, wenn ich ungehorsam bin. Ja, so hört man dann manche Leute, die sehen das ganz locker und sagen, nö, ich kann das schon so machen. Mein Gewissen ist weit, ja. Ich sehe da kein Problem drin, ja. Und dann fängt es an, dass man allmählich von der Bibel und damit auch vom Herrn Jesus wegdriftet. Und plötzlich wird man immer freier. Man sieht immer weniger Dinge. Man denkt, ja, da sagt die Bibel ja eigentlich auch nichts drüber und das hat mir eigentlich auch nichts zu sagen. Und plötzlich ist man ein ganz freier, gesetzloser Christ. Ja, wir haben das gerade gelesen. Die Gesetzlosigkeit wird bei vielen zunehmen. Das ist von Gläubigen gesagt, von Christen, nicht von Nichtchristen. Und die Liebe wird erkalten. Das ist ganz interessant. Ja? Auf der einen Seite, wer mich liebt, der hält meine Gebote. Auf der anderen Seite sagt der Herr Jesus auch, wer mich nicht liebt, der hält meine Gebote nicht. Wenn also die Gesetzlosigkeit oder den Christen um sich greift, das Ignorieren der Bibel, dann geht auch die Liebe zum Herrn zurück und dann werden die Menschen, wir haben gestern schon drüber geredet, anfällig für Irrlehren und verkehrte Dinge. Ja, da ist ein heiliger Zusammenhang oder ein unheiliger, je nachdem wie wir leben. Ja? Deswegen, ihr Lieben, diese praktische Bibelkritik, lasst uns doch da wirklich Sorge tragen, dass wir nicht in diese Form der Bibelkritik hineinrutschen, dass wir nicht einfach der Bibel den Rücken kehren. Ich möchte einmal einfach zwei Bibelworte noch lesen, die diese Tendenz der Endzeit beleuchten, aus dem 2. Timotheusbrief. Ich lese mal das 4. Kapitel. Da heißt es, denn es wird eine Zeit kommen, da werden sie die gesunde Lehre nicht ertragen, sondern sich selbst nach ihren eigenen Lüsten Lehrer beschaffen, weil sie empfindliche Ohren haben. Und sie werden ihre Ohren von der Wahrheit abwenden und sich den Legenden zuwenden. Schaut ihr Lieben, und das haben wir heute. Wir haben heute eine Situation, wo die Leute nicht mehr gerne diese engen, verbindlichen Lehren der Bibel haben. Sie möchten gerne die große Freiheit für ihr Fleisch. Im Galaterbrief sagt uns ja Paulus, zur Freiheit seid ihr befreit. Aber lasst diese eure Freiheit nicht zu einem Anlass für das Fleisch werden. Ja? Nicht, dass wir uns selber verwirklichen wollen, sondern die Freiheit ist uns dazu gegeben, Christus nachzufolgen, Christus zu dienen, ihn zu verherrlichen. Und heute erleben wir die Befreiung vom Joch der Bibel, die Befreiung vom Joch dessen, was man als gesetzlich bezeichnet, ja, die große Freiheit, und sie wollen die gesunde Lehre nicht mehr ertragen. Hör mir doch auf, ich kann es nicht mehr hören, das hört man immer öfters, ja. Ich weiß, eine Gemeinde in der Schweiz, die früher bibeltreu war, die haben ihren Prediger gekündigt und haben gesagt, wir wollen deine Predigten über Heiligung, über Römer 6 und Römer 8, wir wollen sie nicht mehr hören. Wir wollen etwas anderes hören. Du kannst gehen. Wir holen uns einen anderen Prediger, der das predigt, was wir gerne hätten. Ja. Sie werden ihre Ohren von der Wahrheit abwenden. Und das ist eine ganz große geistliche Gefahr in der heutigen Zeit. Deswegen lasst uns solche sein, die noch auf die Wahrheit hören, die sich noch von Gottes Wort züchtigen und zurechtbringen lassen, die bereit sind, dieses Joch zu tragen, von dem der Herr Jesus ganz zu Recht sagt. Was sagt er? Mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Und wisst ihr, diese ganz gesetzesfreien, lockeren, freien Christen, die laden sich ein Joch auf, nämlich das Joch des Satans. Und das ist bitter, hart und schwer am Ende. Ja? Denn wir haben keine wirkliche Freiheit, wenn wir vom Wort Gottes uns freischwimmen wollen. Dann kommen wir in die Sklaverei des Teufels und der Sünde hinein. Ja? Wahre Freiheit ist nur dort, wo wir das Wort Gottes von Herzen ausleben. Wo wir in der Bindung an das Wort Gottes leben. Da erfahren wir echte Freiheit, ihr Lieben. Glaubt ihr das? Ihr könnt es ausprobieren. Ja? Das ist so. Ja? Und in dem Moment, wo wir vom Wort Gottes uns frei machen wollen, der Teufel sagt, emanzipier dich, mach dich doch frei von diesem engen Joch. Er wartet nur darauf, dass er dir sein Joch überstreifen kann. Und das ist nicht sanft und leicht. Das kann ich dir sagen. Die Früchte davon erntest du, von diesem freien, gesetzesfreien Christentum. Ja? Das sind dann manchmal geschiedene Ehen, gescheitertes Leben, geistige und geistliche und psychische Nöte. Ja? Die Leute werden depressiv, die kommen in die Psychiatrie, die wissen gar nicht warum, dass das alles damit zusammenhängt, dass sie vom Herrn und seinem Wort abgewichen sind. Das ist nicht schön, das ist nicht gut, das sagt der Teufel nur. Ja? Unsere Freiheit besteht darin, dem Herrn Jesus treu nachzufolgen und das Wort Gottes für uns immer noch verbindlich zu nehmen. Deswegen heißt es, und das gehört auch zu den Schlussfolgerungen für jede bibeltreue Gemeinde in Vers 1 und 2 von diesem Kapitel 4 des 2. Timotheusbriefes, und damit will ich auch schließen. Daher ermahne ich dich ernstlich vor dem Angesicht Gottes und des Herrn Jesus Christus, der Lebendige und Tote richten wird, um seine Erscheinung und seines Reiches willen. Verkündige das Wort, tritt dafür ein, es sei gelegen oder ungelegen, überführe, tadle, ermahne mit aller Langmut und Belehrung. Wisst ihr, ihr Lieben, viele Christen gehen heute aus solchen Gemeinden weg, wo das praktiziert wird und sagen, oh, wir suchen uns eine Gemeinde, wo der Prediger unsere Ohren kitzelt, wo er uns das sagt, was wir gerne hören würden. Aber ihr Lieben, Sie werden das einmal bitter bereuen, wenn Sie vor dem Herrn der Herrlichkeit stehen. Das kann ich euch sagen. Es ist wichtig, und dafür sollten wir auch alle beten, dass wir Gemeinden haben, wo das Wort Gottes noch kompromisslos, klar, vollständig verkündigt wird. Genau die Seiten des Wortes Gottes, auch die schneiden, die das Fleisch angreifen, die das Kreuz verkündigen, den Tod des alten Menschen, das brauchen wir. Nicht, dass der alte Mensch gepäppelt wird und die Selbstverwirklichung gepredigt wird, sondern die biblische Botschaft lautet immer noch Selbstverleugnung, Tod des Eigenlebens. Das ist die biblische Botschaft. Das ist das Fundament wahrer Freiheit in Christus. Und dass wir doch solche Gemeinden suchen, solche Gemeinden stärken, in solchen Gemeinden mitdienen und die Brüder, die im Wort dienen, ermutigen, dass sie genau das tun, was hier geschrieben steht. Das Wort Gottes noch kompromisslos verkündigen. Und dazu gehört, ihr Lieben, auch eine Anwendung auf unser Leben. Ja? Manche hatten gerne so Prediger, die immer bloß ganz allgemeine Lehren darstellen, ja? Und niemals konkret werden, sodass es uns auch wirklich betrifft. Ja, aber hier steht, überführe, ermahne, decke die Sünde auf. Zeige den Gläubigen, wo sie nicht der Spur nachlaufen. Das ist die Pflicht der Prediger und der Ältesten. Und unsere Pflicht ist es, das Wort wirklich zu hören und uns ermahnen zu lassen. Wisst ihr, vom heutigen Zeitgeist her wollen sich auch die jungen Christen und auch die Älteren gar nicht mehr ermahnen lassen. Ja? Wir sind Individualisten geworden. Ja, wir wollen uns nichts von anderen reinreden lassen. Was hat denn der mir zu sagen? Ja, das ist keine geistliche Einstellung. Ja? Sondern die Bibel sagt, die Weisheit von oben lässt sich etwas sagen. Das gilt gerade heute. Eigensinnige Christen, die sich nichts mehr sagen lassen, die sich nicht ermahnen lassen vom Wort und von den Dienern des Wortes, die werden einmal einen bösen Weg gehen und werden in ihrem Glaubensleben sehr wahrscheinlich scheitern. Ja? Deshalb lasst uns für solche Gemeinden beten und eintreten, wo das Wort Gottes noch unverfälscht in aller Kraft und Einfalt gepredigt wird und auch zur Grundlage der Ermahnung und Seelsorge gemacht wird. Dort können wir wirklich gesund wachsen und dem Herrn nachfolgen. Und dort kann der Herr auch noch seinen Segen schenken. Ja, ich möchte damit zum Abschluss kommen. Und ja, vielleicht sollten wir eine Gebetsgemeinschaft noch miteinander halten. Und ich würde dann die Gebetsgemeinschaft abschließen. Ja?